Strandkorbgedöns.
Sehr verehrtes Publikum, liebe Hörer von Strandkorbgedöns, heute präsentieren wir Ihnen eine Sonderausgabe dieses Podcasts. Wir haben das Glück, jemanden ganz Besonderen als Gast heute dabei zu haben. Begrüßen Sie heute mit uns Ralf Dings.
Ralf, es ist mir eine Ehre. Es ist mir wirklich eine Ehre, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Ich kann es noch gar nicht fassen. Schön, dass du da bist.
Schön. Danke. Das erste Mal, dass ich sowas ausprobiere. Ich bin ja ein etwas älterer Mensch und da hat man nicht unbedingt mit dieser Technik zu tun, aber scheint ja zu funktionieren.
Ja, Mensch, deinen Kanal, den gucke ich schon so lange. Ja, also jetzt mittlerweile gibt es ja den Kanal, den ich damals immer geschaut habe, als ich Pfeife geraucht habe. Wann war das? Das hieß, glaube ich, noch Rally Grufti, ne?
Richtig.
Genau.
Ja, den gibt es nicht mehr, weil man mit den seinerzeit gehackt hat. In der Hoffnung, man hat, glaube ich, damals Kanäle gehackt, oberhalb von 10.000 Abonnenten, hat man mir gesagt. Und in der Hoffnung, da Werbeeinnahmen abgreifen zu können, war ich meinen Kanal dann auch plötzlich los. Ich habe eine Menge versucht, auch mit den USA den Kanal zurückzukriegen, aber bei YouTube war angeblich nichts passiert. Es waren 2.000 Leute, die ihren Kanal verloren haben, aber in den USA hat man das angeblich nicht festgestellt. Naja, und da blieb mir nichts anderes übrig, als einen neuen Kanal zu beginnen.
Ja, es gibt ja noch ein paar Videos davon, gibt es ja noch jetzt als Klassiker-Serie, ne?
Ja, ausgewählt. Also es ist so, man ändert sich ja, man verändert sich, die Ansichten ändern sich, man lernt auch dazu und man wird vielleicht mit den Jahren auch ein bisschen ruhiger. Und ich habe mir einige der Videos, alten Videos angesehen, wo ich gedacht habe, ja, die könnte man nochmal einsetzen. Aber da war dann vieles dabei, was mir entweder vom Inhalt nicht mehr gefiel oder von meinem Verhalten, von meinen Ansichten her nicht mehr gefiel. Und ich denke, wenn man was Neues anfängt, dann sollte das auch eine neue Linie haben. Und deswegen sind nur wenige Videos bis jetzt dazugekommen. Und ich glaube, viel mehr werden es auch nicht werden als ein Klassiker.
Aber es, na gut, es ist ja auch eine Chance, dass man sagt, okay, man schaut sich alles nochmal an und wählt nochmal gezielt aus, wo steht man immer noch hundertprozentig dahinter, was lässt man online und wo, wie du schon sagst, hat sich vielleicht die Meinung auch etwas verändert, sodass man die Videos dann rausnimmt. Ist ja auch eine Chance an so einer Stelle.
Ja, und es ist natürlich auch so, dass einige Videos, die man macht, sind ja irgendwo auch ein bisschen zeitgebunden. Dass man also Dinge empfiehlt, die es vielleicht inzwischen gar nicht mehr gibt oder Pfeifenmacher, die nichts mehr tun, so in der Art. Und dann wäre es schon schlecht, wenn man da so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Karteileichen drin hat. Deswegen ist das ziemlich zusammengestrichen, ja.
Ja, also für unsere Hörer, ich glaube, den Kanal von Ralf brauche ich nicht mehr groß anzukündigen, denn ich denke, jemand, der Pfeife raucht und irgendwie im Internet unterwegs ist, der wird Ralf kennen. Aber ich tue es trotzdem nochmal, dein Kanal heißt jetzt Rallys Pfeifenkino und den werde ich natürlich auch nochmal verlinken, falls es wirklich jemanden geben sollte, der meinen Podcast kennt und deinen Kanal nicht, dass er den jetzt spätestens kennt und abonniert.
Ja, nach 13 Jahren sind da doch eine ganze Menge Leute zusammengekommen, denke ich, die ihn zumindest schon mal gesehen haben. Ja.
Ja, 13 Jahre, das wäre auch so meine erste Frage an dich gewesen, seit wann gibt es den Kanal? Aber was mich nochmal interessieren würde, wäre, hast du damals, war das eine relativ kurzfristige Sache, hast du irgendwann gesagt, so jetzt mach einen YouTube-Kanal und losgelegt oder bist du erst so ein bisschen, wie man so schön sagt, schwanger gegangen mit dem Gedanken und hast erstmal lange überlegt, ob du es machst oder nicht?
Naja, ich bin 25 Jahre in die Ferne gefahren. Wir waren ein Betrieb, der auch ausbildete. Ich bekam also Absolventen der Berufskraftfahrerschule mit auf Tour und da hat man vieles von seiner Erfahrung weitergeben können. Dann kam vor 13 Jahren eine massive Herzgeschichte dazu, die mich nicht nur aus dem Beruf, sondern aus dem Berufsleben generell rausgekegelt hat. Und dann sitzt du natürlich daheim und bist auch ein bisschen enttäuscht darüber, dass du niemandem irgendeiner Form von Erfahrung mehr mitgeben kannst. Und zu dem Zeitpunkt schaute ich die Videos gelegentlich vom Sven Herold, Dr. Sven Herold, der macht leider schon lange keine Videos mehr, und von Dieter Niermann natürlich. Und es gefiel mir ganz gut. Und dann habe ich ja irgendwann da gesessen und habe gedacht, naja, vielleicht kann man auf die Art und Weise noch ein bisschen was weitergeben an halt anderen Erfahrungen. Habe dann aber auch mit dem Sven Kontakt aufgenommen und habe ihn erstmal gefragt, du, was brauche ich? Und Sven hat gesagt, boah, gar kein Problem, kauf dir eine halbwegs brauchbare Kamera, so eine kleine, und dann probierst du es einfach mal aus. Ja, und so ist die ganze Sache damals gestartet.
Dieter Niermann, den Kanal gibt es länger als deinen, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe das gleichzeitig kennengelernt, sozusagen. Ich wusste, dass
Ja,
es
doch.
beide kann. Ja.
Dieter gibt es, glaube ich, schon, ja, ich glaube, 2 Jahre länger. Wobei im Moment es ja so aussieht, als wenn Dieter sich komplett zurückgezogen hat. Ich hatte vor einiger Zeit mal Gelegenheit, mich mit ihm darüber zu unterhalten. Und naja, er schien mir jetzt auch nach den ganzen Jahren nicht mehr so motiviert. Man muss ja halt auch dabei bedenken, du suchst ja nach Inhalten für solch einen Kanal. Und wenn du dann wirklich mal alles Mögliche erklärt und erzählt hast und wie du es machst und hier und irgendwann sind die Themen, also diese Grundthemen natürlich aufgebraucht, wenn man sich nicht wiederholen will. Und
Ja.
dann wartet man, glaube ich, eher auf Dinge, die jetzt nochmal halt besonders sind oder die einem irgendwann dann mal wieder auf der Seele brennen. Und beim Dieter sind andere Dinge mittlerweile favorisiert. Der Dieter hat ja, was viele vielleicht gar nicht wissen, der hat eine hochinteressante Website. Einer der großen Leidenschaften von Dieter ist und war die Aktfotografie. Und da macht Dieter, glaube ich, inzwischen noch deutlich mehr. Da haben sich die Interessen noch, glaube ich, etwas verschoben.
Das wusste ich auch noch nicht. Das ist spannend, ja. Also ihr beiden kennt euch und habt seid auch schon so in Kontakt gewesen, so untereinander.
Ja, wir haben uns immer mal wieder auf Messen getroffen und Dieter hat uns auch vor, ich glaube, 2 Jahren, er kommt ja aus Bielefeld und Dieter ist dafür eine, ja, früher durfte man sagen, Behindertenwerkstatt. Ich sage es jetzt einfach mal so, damit jeder weiß, was gemeint ist. Und zwar in der Einrichtung Bethel tätig. Und wir haben in Wuppertal da auch ein sehr großes Netzwerk und Dieter war hier und hat da auch einen Vortrag gehalten und hat uns dann auf dem Rückweg von da auch mal persönlich besucht. Also wir haben uns immer mal wieder gesehen und bei den mittlerweile schon fast legendären Kaffee- und Pfeifenkränzchen in Hamm. Da haben wir uns auch schon öfter getroffen.
Schön. Ja, jetzt muss man sagen, Werkstatt für behinderte Menschen, WFBM.
Ja, gut, okay. Also dann
Nein, das war jetzt,
machen wir es politisch korrekt.
nein,
Nein.
so war es jetzt nicht gemeint. Ich meinte nur, ich
Nein.
wollte nur aufgreifen, was du sagst. Ich finde das eigentlich auch, ich weiß nicht, was an der anderen Bezeichnung in irgendeiner Form diskriminierend sein soll, aber naja, so ist es dann halt.
Ja, wir
Und
leben heute sehr viel von Wortkosmetik, leider.
ja, allerdings. Sag mal, du hast ja neben deinem Kanal auch noch einen Blog, ne?
Ja.
Und den finde ich persönlich unheimlich interessant. Da habe ich ganz, ganz, ganz viel drin gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon alles gelesen habe, aber sehr, sehr viel. Und das ist, finde ich, sehr schön geschrieben und auch sehr professionell geschrieben. Wie lange gibt es denn den Blog? Gibt es den genauso lang wie den Kanal? Also ich kenne ihn erst seit ein, zwei Jahren oder so.
Nein, ich habe ja in früherer Zeit für den Yogi Wahn Blog geschrieben und damals kam es zur Auflösung dieses Blogs. Das war, glaube ich, im April 18, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe dann erst gedacht, ich will es einstellen, aber habe dann mit Anja, also mit meiner Frau, gesprochen und sie sagt, ja, wenn du was Eigenes machen willst. Und was für mich damals nach diesem Scheitern des alten Blogs klar war, ist, dass ich nichts mehr mit anderen Leuten zusammen mache in dieser Hinsicht. Und ich wollte dann mich eben auf eigene Füße stellen. Und da kommt mir so ein klein wenig die gute Freundschaft mit Roman Peter zugute. Durch ihn habe ich sehr, sehr viel gelernt, was jetzt Historie bei Pfeifen angeht. Und ich mir gedacht habe, gerade für die ganz jungen Leute wäre es vielleicht interessant, so ein bisschen was von der alten Geschichte der Pfeife auch zu erfahren. Hab aber mittlerweile festgestellt, dass ich mich da im Publikum vielleicht ein wenig geirrt habe. Also es geht durch alle Altersklassen hindurch. Und ganz spannend fand ich im Anfang schon und jetzt im ganz Besonderen, weil es sich immer mehr herauskristallisiert, dass die Videoseher nicht unbedingt identisch sind mit den Bloglesern. Weil es da viele Leute gibt, die sagen, no, ja, so Videos, nee, ich lese lieber. Und dann ist das so langsam aber sicher gewachsen. Im Juni 18 habe ich angefangen mit dem Blog.
Ja, und ich kenne ihn so seit ein, zwei Jahren, also da habe ich nicht so viel verpasst vorher. Das ist schön. Aber ich finde immer du hast ja jetzt schon angedeutet, du kennst wahrscheinlich die richtigen Leute. Also ich frage mich immer, woher nimmst du dieses unglaublich detaillierte und fundierte Wissen über Tabak, über Pfeifen, über die Geschichte von Pfeifen, über die verschiedenen Firmen und wie miteinander in Verbindung stehen? Und das kann man ja im Internet sonst nirgends nachlesen, außer man schaut deine Videos oder liest deinen Blog. Das ist schon sehr exklusiv. Deswegen, ich frage mich immer, woher weiß der Mann das alles?
Das wächst. Das wächst. Es kommt natürlich darauf an, wie sehr man sich für irgendeine Sache interessiert. Und ich habe nur wenige Dinge in meinem ganzen Leben gehabt, die mich tatsächlich interessieren. Aber wenn die mich interessieren, dann versuche ich darüber so ziemlich alles aufzusaugen, was es gibt. Und wenn man beginnt, mal den einen oder anderen kennenlernt, dann ergeben sich Kontakte, dann ergeben sich möglicherweise auch Informationsmöglichkeiten, vielleicht sogar Augenzeugen, dann lernt man wieder andere Leute kennen, bekommt unter Umständen auch hier und da mal historisches Material, das man dann auch anfängt zu sammeln, so wie ich das mache. Ich habe mittlerweile, glaube ich, an die 18.000 DIN A4 Seiten über alte Artikel und naja, Kataloge und Firmengeschichten und ja, und wenn ich mir dann irgendein Thema ausgesucht habe, dann beginne ich in meinen Unterlagen, die ich habe, halt zu recherchieren. Deswegen, ich muss das inzwischen echt so sagen, der Blog ist mein Lieblingskind geworden und er ist aber auch am aufwendigsten. Also es sind Artikel dabei. Ich habe da einen Fünfteiler gemacht über den Weg des Tabaks nach Europa. Und da habe ich insgesamt fast 6 Wochen immer in der Freizeit recherchiert, bevor ich den geschrieben habe. Das, denke ich, ist nochmal ein anderes Herangehen, weil es die aktuelle Lage des Marktes komplett außen vor lässt, wie die anderen Blogs das häufig nicht machen. Die informieren ja eher aktuell. Und ich dann wirklich versuche, so ein bisschen ein, ja, ein virtuelles Geschichtsbuch der Geschichte der Pfeife langsam aber sicher zusammenzubringen. Das ist eine hochspannende Aufgabe und man lernt eine Menge selbst dazu.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also, das ist mir auch sympathisch und das passt auch irgendwie zu dir. Keine Recherche einfach über irgendwelche Internetseiten oder Wikipedia, die jeder auch selbst vornehmen könnte, sondern eine Sammlung von echten historischen Stücken, von persönlichen Kontakten. Dann kann ich mir das vorstellen, wie dieses Wissen zustande kommt. Sowas in
Ja,
der
das,
Richtung habe
wie
ich mir schon
gesagt,
gedacht.
es muss wachsen und man muss natürlich die richtigen Leute kennenlernen. Und da muss ich halt sagen, habe ich eben schon den Namen erwähnt. Und da ist mir der Roman Peter auch immer wieder eine große Hilfe, der ja da in der Pfeifenhistorie mit Sicherheit einer die umfangreichsten Sammlungen auf der Welt hat. Und wenn ich jetzt wirklich irgendwo nicht weiterkomme in der Recherche, dann macht der Mann sich wirklich noch die Mühe neben seiner vielen Arbeit und sucht mir das raus und kopiert mir das und schickt mir das zu, weil er halt auch Spaß daran hat, dass sich jemand da mit der Geschichte der Pfeife auseinandersetzt.
Das ist total toll. Das ist schön. Also, und das ist jetzt auch eine Information, die ich gerade von dir hörte, die ich aus den Videos und ich glaube, ich habe alle gesehen, aber so noch nicht rausgehört habe. Finde ich ganz spannend.
Ja, da habe ich auch noch nichts. Ich hatte mal die Idee, vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick zu geben, aber ich wusste nicht, ob es interessant genug ist. Und es ist auch nicht wirklich, man kann da kein Lineal anlegen. Es kann mir zum Beispiel passieren, wie im April 19 bin ich durch einen glücklichen Zufall, sind wir in Italien gewesen, weil Paronelli eine Pfeifenausstellung hatte. Und da war ich einen Abend vorher zu einem Abendessen eingeladen. Und da saßen dann, ich weiß nicht, Gigi saß am Tisch, Pascucci, Luigi Vibrati war da, Tom Eltang und. Und man dann über die Zeit auch dann Gelegenheit hat, mit diesen Leuten ein bisschen Kontakt aufzubauen. Viele der Pfeifenmacher, gerade der älteren Pfeifenmacher, haben auch noch ein unglaubliches Wissen, was man dann natürlich auch ein bisschen anzapfen kann.
Ja, genau. Du hast jetzt ganz viele Namen genannt und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich konnte die jetzt spontan nicht alle zuordnen, aber ich habe ja auch nicht so ein breites Wissen wie du. Meine Frage an dich wäre auch noch gewesen, wenn du so sagen würdest, wenn du gerade schon von Begegnungen sprichst, was würdest du sagen, waren so, du hast ja schon ein paar genannt, aber was waren so herausragende Begegnungen mit Menschen, die dir sehr in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, da denkst du immer wieder gern dran zurück. Es gibt ja so Highlights, die man erlebt, ne?
Ja, die gibt's. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen auswendig gelernt. Aber eigentlich ist jede Begegnung, die neu ist und auch bei Menschen, die einem angenehm sind, die wiederkehren, ist jede Begegnung unglaublich wertvoll. Wir haben also gerade in den letzten Jahren festgestellt, dass man auch über den Pfeifenrand hinaus da Menschen kennenlernen kann und sich da auch Freundschaften entwickeln. Also die besten Freundschaften, die ich jetzt in den letzten Jahren pflege, die sind auch eigentlich alle durch die Pfeife entstanden. Also von daher ist das ein großes Geschenk, immer wieder neue Menschen kennenzulernen oder Menschen, die man mag, mal getroffen hat, wiederzusehen. Nicht nur über Pfeife zu sprechen, so auch den Menschen ein bisschen kennenzulernen. Aber wenn es jetzt wirklich um die Pfeife geht, wenn wir es jetzt mal fachlich nehmen, würde ich sagen, A, habe ich Rainer Barby kennenlernen dürfen. Das war eine interessante Geschichte. Ich habe zwei seiner Vorträge gesehen und mich danach mit ihm auch kurz unterhalten können. Ich habe Otto Pollner noch kennengelernt, einen der ganz großen für mich der deutschen Pfeifenszene. Gespräche, immer wiederkehrende Gespräche mit Hans Nielsen, also Former, sind immer wieder ein Erlebnis, weil der Hans ist ein so lieber und ein so offener und hilfsbereiter Mensch, auch jetzt Beginnern gegenüber. Der macht keinen Hehl aus seinem Wissen und er ist immer verbindlich und immer freundlich. Und das waren schon tolle Begegnungen. Und ich habe, das war in zweierlei Hinsicht ein sehr angenehmes Kennenlernen. Ich habe auf der Intertabak den wahrscheinlich größten Briar Cutter der Welt kennengelernt, Memo Romeo und seine Frau. Und man muss sagen, jetzt abgesehen davon, dass das eine bildhübsche Person ist, ist das ein ganz kluger und weiser Mensch. Und mit den beiden sich einen Abend zu unterhalten, das war auch eine ganz besondere Sache, ja.
Und kannst du noch mal dazu sagen, was das für Menschen sind, für die es jetzt vielleicht nicht wissen? Also sind das Pfeifenbauer oder sind das Vorstehende von irgendwelchen Firmen? Oder ich kann diese Namen jetzt nicht ganz zuordnen alle.
Okay, also da fangen wir mit Hans Nielsen an. Hans Nielsen, der Name Former. Er heißt zwar eigentlich Hans Nielsen, aber hat als Jugendlicher schon den Namen Former bekommen, weil er einem damaligen Schauspieler sehr ähnlich sah. Hans baut mittlerweile seit 60 Jahren Pfeife und Hans ist der Gottvater der Pfeifenbauer. Also es gibt, glaube ich, keinen Pfeifenmacher auf der ganzen Welt, der nicht zu Hans aufguckt. Und das ist eigentlich eine Geschichte, da sollte man jetzt vielleicht so einen Menschen mit Glamour und mit Starallüren hinter erwarten. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir haben uns immer kaputt gelacht, wenn Hans zu Intertabak kam. Meistens war er schon ausverkauft, bevor er aus dem Zug gestiegen ist, weil die Japaner schon am Bahnsteig auf ihn warteten und die Chinesen. Und Hans ist dann immer wie so ein Bauer, der seinen Traktor sucht, über die Messe gezogen. In der alten Jeans, im karierten Hemd. Und er hat sich wirklich mit jedem auseinandergesetzt. Und wenn du einen jungen Pfeifenmacher mit auf die Intertabak gebracht hast und hast den Hans gefragt, hast du mal ein paar Minuten? Und dann hat er sich wirklich mit diesem jungen Menschen eine halbe Stunde hingesetzt, hat ihm Tipps gegeben und sich seine Pfeifen angesehen. Das ist also, Former ist für mich der größte lebende Pfeifenmacher, ganz sicher. Und Memo Romeo ist ein Mann, der von seinem Vater schon das Zuschneiden von Bruyère-Holz gelernt hat. Der sitzt in Italien und A, verfügt er über sehr gute Beziehungsmöglichkeiten für Holz und man muss dieses Holz halt lesen und man muss es schneiden können. Und da denke ich, ist Memo wahrscheinlich der größte Künstler, den wir weltweit haben. Das sind so Otto Pollner, das ist ein altes Urgestein, ein Pfeifendrechsler der alten Schule, ein Mann, der wirklich viel für die Pfeifenszene und auch für die Historie getan hat. Der hatte sogar mal in der Sendung mit der Maus einen Auftritt, wo er den Kindern gezeigt hat, wie man eine Pfeife baut. Da wir ja heute politisch so korrekt sind, hat der WDR dieses Video bei YouTube zwar entfernen lassen, aber selbst das gab's mal. Und Rainer Barby war, ja, ich glaube, da spreche ich im Namen vieler, war ein Genie. Er war, was mir heute nicht so gut gefällt, er wird so glorifiziert. Also Rainer Barby konnte auch ein ganz schöner Stinkstiefel sein, wenn er wollte. Aber er war vom Pfeifenmachen her ein Genie. Und er war immer jemand, der auch Leute aufgebaut hat, ihnen geholfen hat. Holmer Knudsen ist zum Beispiel ein Mann, der bei Rainer Barby gelernt hat und der in einem persönlichen Gespräch mit Holmer uns das ein bisschen näher erläutert hat und dann wirklich auch voll der Dankbarkeit und des Lobes diesem Mann gegenüber war. Und das sind so besondere Persönlichkeiten. Wenn man die mal kennengelernt hat, dann ist das schon eine tolle Sache.
Vielen Dank, dass du das nochmal ein bisschen ausgeführt hast. Ich fand es übrigens gerade deine Bemerkung zur politischen Korrektheit, das geht ja so weit. Ich habe neulich erfahren, dass mittlerweile Popeye, der ja als Zeichentrickfigur immer eine Pfeife und so eine Kornkopf ist das, glaube ich, im Mund hat, der musste die Pfeife zwar behalten, ja, aus Marketinggründen, weil man nicht sagen konnte, Popeye hat plötzlich keine Pfeife mehr. Aber jetzt wird den Kindern verkauft, dass sie die natürlich nur zum Seifenblasen machen benutzt, nicht zum
Ja,
Rauchen.
natürlich. Natürlich. Ist ja so wie Lucky Luke auch seinerzeit seine Zigarette verloren hat. Also ich denke, wir hätten so viele wirklich ernstzunehmende Probleme auf der Welt, um die wir uns kümmern könnten. Aber gut, ist jetzt ein anderes Thema, wird auch dann wahrscheinlich zu politisch.
Ja, genau. Zum Thema Pfeifenmacher. Wenn ich gerne nochmal hier erwähnen würde, aus aktuellem Anlass meinerseits, ist den Tobias Kaffel. Du hast neulich, ist noch gar nicht lange her, in einem deiner neuesten Videos hast du gesagt, dass der Tobias Kaffel aus deiner Sicht jemand ist, dessen Pfeifen jetzt wahrscheinlich noch bezahlbar sind, wo man aber davon ausgehen muss, dass das ein ganz großer wird und dass bald die Preise sehr, sehr stark ansteigen werden, weil sie einfach sehr begehrt sind.
Naja, ich bin natürlich kein Prophet. Also es kommt bei vielen Leuten, das hat man über die Jahrzehnte gesehen, auch oft das Leben dazwischen. Und dann wird das eben nicht der große Pfeifenmacher-Star, sondern er wird, was weiß ich, Ingenieur in irgendeiner Firma oder was auch immer. Es ist halt so, es hat immer einige Pfeifenmacher gegeben. Es macht heute so den Anschein, als wenn es besonders viele gäbe. Das ist aber nicht der Fall. Man sieht sie halt heute durch die Social Networks wesentlich mehr. Viele Pfeifenmacher hat es immer gegeben, aber unter diesen vielen Pfeifenmachern waren immer nur ganz wenige, die den entscheidenden Punkt haben. Also man kann versuchen, die Technik des Handwerks zu verbessern, indem man übt, indem man ausprobiert. Und man kann sich da auch bis zum gewissen Grad perfektionieren. Aber was dann letzten Endes den Ausschlag gibt, immer, ist das Talent. Und da kann niemand was für und es kann auch niemand was dafür, wenn er das nicht hat. Er hat dann vielleicht Talente auf anderem Gebiet. Aber es sind selten Leute, wo man sieht, dass die einen eigenen Stil entwickeln, wo man sieht, dass die zunehmend besser werden, reifen an dem, was sie tun. Ich will jetzt nur mal ein Beispiel außer dem Tobias rausnehmen. Das ist Henrik Roll, der einen guten Anlauf gebraucht hat, der aber jetzt wirklich auf dem Weg in die Spitze ist, weil er seinen Stil und seinen Geschmack für Form entsprechend fördert und auch fördern lässt. Und als ich Tobias Pfeifen hier gehabt habe, da musste man sich immer vor Augen führen, dass der Junge gerade mal 2 Jahre Pfeifen baut. Und dann weißt du, der ist nicht nur, er kommt aus einem Holzberuf und er hat auch mit einem technischen Beruf zu tun. Von daher glaube ich, ist das Handwerk nicht das Problem, aber er hat das Talent. Er hat das Talent, Formen zu finden. Ich meine, die Pfeife wird nicht nur erfunden. Grundsätzlichkeiten sind immer gleich. Wir haben also vorne ein großes Loch für den Tabak und hinten ein kleines Loch für den Rauch. Das ist das, was Peter Lehmann immer sagt: Du musst 2 vernünftige Löcher bohren können, der Rest ist Kunst. Aber in der Formvielfalt, die wir schon haben auf der Welt, sich da noch mal irgendwo zu positionieren, etwas zu finden, wo man vielleicht irgendwann sogar sagt, da, das ist eine typische Gaffel oder das ist eine typische dieses oder das, das ist ein ganz schwieriger Weg. Und wenn man dieses Talent nicht hat, dann kann man wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpfen, man wird es nie schaffen. Und die Leute, die es wirklich dann schaffen, die haben davon dieses außergewöhnliche große Talent. Und ich glaube, der Tobi hat das auch. Ich habe mich ja mit ihm auch entsprechend am Telefon unterhalten und er stapelte mir da noch so ein bisschen tief. Aber wenn man viele, viele Pfeifen gesehen hat, und das ist ja nun bei mir in 40 Jahren nicht ausgeblieben, dann sieht man, wo was kommt und wo es nicht wird. Und wenn der Tobias das will, ich bin mir nicht sicher, ich kann mir nicht vorstellen, dass er hauptberuflich Pfeifenmacher werden will. Also diesen Mut hat in den letzten Jahren nur der Henrik bewiesen und da wünsche ich ihm alles Glück der Welt, denn der Markt ist sehr schwierig und sehr klein geworden. Aber selbst wenn der Tobias das weiter nebenberuflich macht, ich denke mal, sobald man ein wenig mehr auf ihn aufmerksam wird, dann werden wir schon sehen, dass das ein ganz großer werden kann.
Ja, ich habe ja jetzt ihn mal angeschrieben. Er ist ja auch ganz nett und unkompliziert im Kontakt, wenn man so mit ihm spricht. Und
Ja,
hatte ihm gesagt,
absolut.
dass ich sehr gerne von ihm eine Prince hätte. Und was mir imponiert hat, war, ich hatte ihm gesagt, ich hätte sie gerne ganz in Schwarz. Und er sagte, dann musst du dir jemand anders suchen. Und ich sagte, okay, wieso das? Und sagte, weil ich meine Pfeifen nicht lackiere. Ich möchte, dass das Holz zur Geltung kommt. Und das hat mir imponiert, dass jemand sagt, wenn du eine bestimmte Vorstellung hast und darauf beharrst, dann musst du dir jemand suchen, der das macht. Ich mache das auf meine Art. Und dann habe ich gesagt, dann mach doch einfach, wie du es schön findest und ich vertraue dir. Ja? Und dann hat er sie mir ein paar Wochen später, also er hat erst gesagt, es dauert aber jetzt sehr lange, bis die fertig ist, aber es waren ein paar Wochen. Und das, was er mir dann präsentiert hat, da habe ich keine 10 Sekunden gezögert zu sagen, gekauft, die nehme ich, gar keine Frage. Und jetzt habe ich sie hier bei mir, also wunderschöne sandgestrahlte Prints mit einem Ebonit-Mundstück und einer Mammut-Stoßzahn-Applikation, also wunderschön, wunderschöne Pfeife.
Das habe ich jetzt so auch nicht gewusst und es imponiert mir auch. Und zwar, wir haben uns da auch lange darüber unterhalten. Es ist heute ein wenig seltsam geworden auf dem Pfeifenmarkt. Es ist oft so, dass mich Leute anfragen nach einem bestimmten Pfeifenmacher und mir dann fast schon eine Zeichnung schicken von dem, wie diese Pfeife sein soll. Und ich dann vielen Leuten immer versuche zu erklären, dass Pfeifenmacher, die nicht ausdrücklich sagen, dass sie nach Vorlage arbeiten, dass Pfeifenmacher kreative Menschen sind und keine lebenden Kopierfräsen. Es war zu früheren Zeitpunkten so, du hast irgendwann Pfeifenmacher gefunden, deren Sprache, deren Formensprache dir gefällt und hast dann geschaut, dass du irgendwann eine Pfeife findest, die er gemacht hat, die dir besonders gut gefällt und die gekauft. Und heute ist es oft so, dass an den Pfeifenmacher direkt herangetreten wird mit ganz klaren Vorstellungen, Form, Farbe, Art der Ausführung, wo ich dann immer sage, wenn das sich einläuft, dann geht die Kreativität der Pfeife nach und nach den Bach runter. Und da verstehe ich viele Leute heute nicht so wirklich. Aber, und wenn man dann auf gut Deutsch gesagt den Arsch in der Hose hat, zu sagen, nö, also das möchte ich, ich mache das gern. Aber ich habe meinen Stil und den Stil möchte ich beibehalten, ansonsten mache ich das nicht. Kann ich nur sagen, Hut ab. Nee, nichts, verstehen wir uns nicht falsch, nichts gegen die Pfeifenmacher, so wie zum Beispiel der Peter Lehmann oder der Kolja Schoppe oder der Roland Kirsch, es gerne machen, dass man ihnen sagt, ich möchte eine Pfeife so und so haben. Wenn die sagen, ich mache das gern, ist es okay. Aber
Ja.
das von einem Pfeifenmacher direkt zu erwarten, das ist ein bisschen viel, das sollte man nicht tun, denke ich.
Ja, und es kommt dazu, dass ich diese Pfeife, so wie sie jetzt hier bei mir im Schränkchen steht, ja mir so nie hätte ausdenken können, weil ich diese Kreativität nicht habe. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Sonst hätte ich jetzt eine schwarze Prince, die wahrscheinlich in 2 oder 3 Jahren auch von irgendeiner bekannten Marke wieder auf den Markt kommt, die immer mal wieder da ist, die gar nichts Besonderes ist. Ja.
Ja, ich empfehle dann in solchen Fällen den Leuten immer einfach mal Kontakt aufnehmen. mit demjenigen telefonieren oder schreiben oder was auch immer. Einfach mal sagen, was man sich so vorgestellt hat und dann mal gucken, was kommt. Man kann sich ja gegenseitig damit ein paar Ideen befruchten und kann dann irgendwann zu einem Punkt kommen und sagen, ja, so möchte ich die Pfeife haben. Und der Pfeifenmacher sagt, ja, so kann ich die auch machen, so entspricht die meinem Stil. Es ist ja immer was Besonderes, sich eine Pfeife, eine handgemachte Pfeife zu können. Und ganz besonders ist es, wenn ich einen Pfeifenmacher frage, würdest du etwas in meine Richtung bauen? Dann entsteht ja was, und zwar indem beide ihre Ideen und ihre Kreativität austauschen. Und dann finde ich es schade, wenn man versucht, demjenigen so enge Grenzen zu setzen. Das ist einfach, dann trifft es auch. Dann bekommt man zwar eine Pfeife, aber man bekommt keine Pfeife, die dem Stil und der Art des jeweiligen Machers entspricht. Und das finde ich
Genau.
schade.
Genau. Und so hat die Pfeife die Handschrift des Pfeifenmachers und ist eben was ganz Besonderes und was
Exakt.
Einzigartiges, ne, was es so nicht nochmal
So sieht's
gibt.
aus.
Ja. Was mich noch interessieren würde, wir haben uns neulich unter Freunden darüber unterhalten, wie das so mit verschiedenen Pfeifenmarken und deren Preisen ist und so weiter und die Unterschiede. Was hältst du denn von Dunhill-Pfeifen? Findest du, dass die ihr Geld wert sind oder findest du die einfach nur überteuert und man zahlt den Namen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also grundsätzlich ist es so, dass ein Gegenstand genauso viel wert ist, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und man kann das von verschiedenen Richtungen aus sehen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir kaufen uns einen Toaster. Dann muss ich ja, achte ich aufs Preis-Leistungs-Verhältnis. Also um es jetzt mal auf die Pfeife zu beziehen, angenommen, ich habe 500 Euro. Die habe ich für eine Dandel sehr schnell ausgegeben, das ist nicht schwierig. Und ich gehe mit diesen 500 Euro, na, sagen wir jetzt mal, klassische Pfeifen, sagen wir Holmer Knudsen. Ich gehe zum Holmer und sage, du, hier hast du 500 Taler, bau mir dafür eine Billard. Dann wird das, was Holmer da baut, deutlich besser sein als jede Dandel, die man für 500 Euro kaufen kann. Wir sind aber nicht bei Toastern, wir sind bei Pfeifen. Und bei Pfeifen zählt ganz, ganz viel die Historie, die Geschichte, der Ruf, der Mythos, der dahinter steht. Und davon lebt Dunhill zum großen Teil. Und davon lebt Dunhill berechtigt. Denn also ich persönlich halte Alfred Dunhill für den wichtigsten Mann der Pfeife im 20. Jahrhundert. Wenn er nicht die Pfeife aus diesem Gebrauchsmodus herausgenommen hätte, dann wären wir, glaube ich, heute nicht da, wo wir sind. Und von diesem Mythos lebt die Firma Dunhill. Und da kann man diesen in der Wolle gefärbten Dunhill-Fans, kannst du erzählen, was du willst. Die wollen Dunhill und sonst nichts. Und deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Also es soll sich gebessert haben. Wir waren auf der Intertabak 2018 und 19. Wir, das heißt also, Anja war mit und es waren auch zwei Pfeifenmacher mit. Ich möchte jetzt mal sicherheitshalber die Namen nicht nennen, die sich aber wirklich gut auskennen und die nach und nach zu mir kamen und gesagt: Rally, guck dir das an. Das ist unglaublich schlecht, was die da gemacht haben. Und zum größten Teil stimmte das auch. Aber was ich mittlerweile begriffen habe, ist, dass man dem wirklichen Fanboy, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, dass man dem einfach damit nicht beikommt. Weil er sagt, das interessiert mich nicht. Ich will Dunhill. Oder wir haben noch so eine Firma, die sehr, sehr leidensfähige Fans hat, Peterson. Was da teilweise auf den Markt kommt und was auch teilweise produziert und hier vom Importeur wieder zurückgeschickt wird, weil es nicht zumutbar ist, da schlage ich die Hände beim Kopf zusammen. Trotzdem, Petersen und Dunhill hat seine feste Fangemeinde. Und wer bin ich, dass ich versuche, diesen Leuten das auszureden? Also das muss man, glaube ich, differenziert sehen. Ich persönlich hatte zwei Dunhills, die habe ich beide wieder verkauft. Nicht, weil es jetzt besonders schlechte Pfeifen gewesen wären, sondern was mir einfach zu langweilig war. Das war nichts für mich, habe ich festgestellt. Aber bitte, wer seine Dunhills liebt und wer diese horrenden Preise bezahlen will, soll es tun. Denn die Preise sind in den letzten Jahren nicht etwa entstanden, weil jetzt die Rohmaterialien so selten kostbar und teuer wären, sondern weil die zunächst amerikanische und später chinesische Blase jeden Preis gezahlt hat, der gefordert wurde. Die Chinesen kaufen alles, wo Daniel draufsteht. Und wenn es Zäpfchen sind, das ist denen vollkommen egal. Das ist ein Statussymbol. Und dann wäre die Firma Daniel ja blöd, wenn sie die Pfeifen billiger anbieten würde. Also sage ich mir, gut, wer es haben möchte, wessen Herzenssache das ist, der soll's tun, ich tät's nicht.
Okay, also ich habe vor kurzem nämlich, deswegen auch aus aktuellem Anlass auch die Frage, habe ich gesagt, also eine einzige Dunhill möchte ich haben. Eine muss ich einfach in meiner Sammlung haben und habe mir eine gekauft. Und das ist so eine ganz kleine, mit so einem kleinen, maximal mittleren Füllvolumen. Und die ist wirklich so eine ganz kleine, leichte, schwarze, so eine Rhodesian Bent. Und ich bilde mir jetzt ein, dass die besonders gut schmeckt. Ich weiß
Ja,
natürlich, dass da
nein,
kann der
nein. Nein, also
Placebo-Effekt auch eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht.
nicht unbedingt, nicht unbedingt, weil Daniel hat immer noch sehr, sehr große Bestände an altem Holz. Die haben ja über die, Daniel ist ja eine Firma, die seit Jahrzehnten Pfeifen fertigt. Und die haben gigantische Läger an Holz angelegt. Und es ist wirklich so, dass die immer noch aus einem großen Fundus schöpfen können. Wir haben heute leider sehr oft Holz, was nur noch sehr wenig in der Erde bleiben darf, um auszuwachsen. Früher hat man so ein Holz nach 30, 40, 50 Jahren aus dem Boden geholt. Heute holt man es schon nach 20 Jahren aus dem Boden. Es wird also kein besseres Holz. Es ist immer ein Fehler, wenn man sagt, ja, die lagern das ja ewig lange. Ein Holz kannst du lagern, solange du willst. Es wird nie trockener als die umgebende Luft. Also wenn es jetzt geschlagen ist und es kann 20 Jahre reifen, wird es deswegen nicht besser. Aber das Holz, was seinerzeit geschlagen worden ist, beziehungsweise ausgegraben worden ist, das durfte vorher entsprechend lange Jahrzehnte in Ruhe wachsen. Und da hat Daniel immer noch sehr viele alte Bestände. Also ich will da nicht den Leuten absprechen, dass die besonders gut schmecken. Aber wir wissen, das dürfte dir so klar sein wie mir, Pfeife hat auch immer viel mit Psychologie zu tun.
Natürlich. Das ganze Geschmackserlebnis hat unheimlich viel mit der emotionalen Situation des Konsumenten zu tun. Das sieht man schon daran, wie gut manchmal ein bestimmtes Essen oder ein bestimmtes Getränk im Urlaub schmeckt. Und wenn man sich's dann mit nach Hause nimmt, ist es plötzlich nur noch halb so gut.
Ja, ganz genau. Sixten Iverson, der große Däne, hat mal gesagt, Pfeife ist 90% Physik und 10% Religion. Und diesen 10% müssen wir auch wirklich Raum lassen, weil Pfeife ist eine Herzenssache, ist eine Seelensache. Da kann man nicht wirklich Plus und Minus errechnen. Und dann kommen solche Dinge halt zustande. Und wer das besonders schätzt, ja, dem gönne ich es von Herzen.
Ja, okay. Vielen Dank für diese wunderbare Antwort auf diese Frage. Und jetzt fühle ich mich gleich noch ein bisschen besser mit meiner Daniel. Sag mal, wo hast du eigentlich gelernt, so ruhig und so strukturiert und so mit so annehmbar eingängig zu sprechen? Also das fällt mir immer schon in deinen Videos auf, aber sogar jetzt, wo wir ja nicht in irgendeiner Form geprobt haben, sondern uns einfach unterhalten, du hast einfach eine Eloquenz, das ist schon erstaunlich. Und du benutzt keine Füllwörter, das sind immer ganze in sich geschlossene, fehlerfreie Sätze. Das muss ich wirklich mal sagen, das wundert mich immer. Hast du das irgendwann mal geübt oder gelernt oder hat das was in deinem Beruf zu tun oder wie kommt das zustande?
Nein, nein, nein. Ich denke, in erster Linie muss ich hier meinem Großvater dankbar sein. Ich bin also jemand, der sehr viel bei seinen Großeltern aufgewachsen ist. Mein Großvater war Offizier. Und so war auch die Erziehung. Manche werden jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen, aber ich habe davon nicht eine Sekunde bereut. Und mein Großvater hat schon sehr früh, er hat nie in irgendeiner Kindessprache mit mir gesprochen. Und wenn ich als Fünfjähriger mit ihm im Keller irgendwas handwerkte, dann musste ich klare Sätze aussprechen, wenn ich was besonders haben wollte. Und das hat sich durch die Jahre hindurchgezogen. Es ist auch ein bisschen Leidenschaft für die Sprache. Und es ist ein bisschen Freude daran, sich auszudrücken. Ich bemühe mich also auch, wo es eben geht, dieses Denglisch und Ähnliches zu vermeiden. Weil Deutsch eine Sprache ist, denke ich, in der man sich sehr gut ausdrücken kann. Und ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich tue. Ob ich jetzt vor einem Video sitze, was ich später, ja, wenn ich viel schneiden kann, es aber nur sehr ungern tue. Eigentlich mache ich es nie. Ich mache da lieber diesen Blog nochmal neu. Oder ich sitze jetzt hier und unterhalte mich mit dir. Ich konzentriere mich auf das, was ich tue. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist.
Ja, das und was sehr plausibel ist, ist diese frühe Prägung. Also ich denke, sprechen lernt man in einem bestimmten Alter und wenn man es da gleich richtig lernt, dann hat es schon eine Auswirkung fürs ganze Leben, kann ich mir vorstellen. Das macht es plausibel, ja.
Ja, und Sprache macht es in den letzten Jahren. Ich meine, vor allen Dingen in der Verbindung mit meiner jetzigen Frau ist bei uns Sprache auch immer ein wichtiger Punkt. Also beide auch große Freunde poetischer Bücher oder Vorträge und sowas in der. Man ist an der Sprache dran. Ich schreibe zum Beispiel nebenbei auch Texte für Poetry Slams und solche Geschichten. Und es macht einfach Spaß, auch mit der Sprache zu spielen. Man muss sich halt dafür interessieren, denke ich.
Du schreibst Texte für Poetry Slams.
Ja,
Das ist ja
unter
toll.
anderem.
Und aber du performst die nicht selbst, oder wie?
Nein, nein. Ich bin reiner Ghostwriter.
Ein Ghostwriter, das ist ja neu. Also das wusste ich auch noch nicht. Spannend, was
Ja,
hier heute alles so zutage kommt.
das wissen noch nicht viele Leute. Aber es ist ja nicht so, als wenn ich irgendeine Berufsangabe jetzt machen müsste, dann bin ich eigentlich freischaffender Autor. So, und je nachdem, es gibt verschiedene Dinge. Man arbeitet Webseitentexte aus oder man arbeitet für kleinere Level irgendwelche Poesie aus. Auch da habe ich mich über Jahre mit beschäftigt. Und ich fand wie soll ich sagen, diese poetische Komik dieser Poetry Slams fand ich immer spannend. Und da bin ich durch Zufall mal dran geraten. Dann hat jemand ein paar Probetexte von mir gelesen, die fand er ganz interessant. Und seitdem mache ich da hier und da. Es ist jetzt nicht so, als wenn ich das jetzt 40 Stunden in der Woche hauptberuflich durchdonnere. Aber es ergibt sich gelegentlich und dann mache ich das gern. Es macht Spaß.
Total interessant, richtig klasse. Ralf, jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, die ich jedem stelle, den ich in meinen Podcast einlade und die ich sehr, wo ich auf die Antwort von dir sehr gespannt bin. Und zwar, stell dir vor, du würdest auf eine Insel verbannt werden und könntest so viele Pfeifen mitnehmen, wie du willst, aber nur einen Tabak und den in rauen Mengen. Wenn das so wäre, kannst du sagen, für welchen du dich entscheiden würdest?
Ganz einfach. Also diese Frage hört und liest man ja oft und dann merkt man auch, wie kompliziert für manche die Antwort ist. Sie ist nicht kompliziert. Tabakgeschmack ändert sich im Laufe der Jahrzehnte. Wenn ich jetzt auch gleichzeitig das Rad zurückdrehen könnte, dann würde ich mir den alten Aaron Moore Mixer mitnehmen oder den alten Three Nuns. Die gibt es aber nicht mehr. Es gibt nur die aktuellen Tabake. Und es gibt immer die Tabake, die man gerade jetzt aktuell am liebsten raucht. Ich könnte jetzt sagen Ralphs Burley Cup, aber das tue ich nicht, weil Ralphs Burley Cup braucht eine bestimmte Tageszeit, um mir wirklich gut zu schmecken. Und wenn ich nur den einen mitnehmen kann, dann bringt mir das nichts. Und deswegen wäre das aktuell der Pecans von THK, weil das der Tabak ist, den mir zu jeder Gelegenheit und aus jeder Pfeife bislang schmeckt. Ich bin eh ein großer Freund der Virginia Perique Mischung und das wäre meine Wahl. Weil es der Stand der augenblickliche Lieblingstabak ist. Und dann würde sich das ja auch nicht weiter mehr entwickeln. Ich bekäme ja auch nie wieder einen anderen Tabak zu probieren. Dann wäre ich auf dem Stand von heute und ich denke, mit dem Tabak würde ich glücklich.
Danke für die Antwort. Das ist ein Tabak, den ich noch nicht kenne. Das heißt, das muss sich dringend ändern.
Das solltest du ändern, ja.
Sehr gut. Dann weiß ich ja, wo ich als nächstes bestellen werde. Wunderbar. Du hast ja in deinen Videos schon ganz viele Sachen gesagt zum Thema, welche Art von Pfeifen du gerne magst. Du hast auch schon gesagt, wie viele Pfeifen du in etwa hast. Du hast über alle möglichen Themen gesprochen, vom Einrauchen und Pfeife reinigen und alles. Das habe ich gedacht, müssen wir jetzt heute nicht nochmal alles besprechen. Da kann man einfach deine Videos gucken. Für mich sind ehrlich gesagt deine Videos immer so der Goldstandard, zu dem ich zurückkehre. Also wenn ich mal irgendwie verwirrt bin und nicht mehr weiß, wie mache ich es jetzt richtig oder gibt es überhaupt was richtig oder falsch zu machen? Dann gucke ich nochmal in ein Video von dir rein und dann habe ich immer so das Gefühl, so kann man es machen, das klingt plausibel und machbar und gut und richtig.
Das freut mich.
Aber eine Frage habe ich, glaube ich, noch nicht ganz beantwortet bekommen in deinen Videos. Vielleicht habe ich es auch vergessen oder das Video ist lange her, dass ich es gesehen habe, aber wie viele Tabake hast du denn ungefähr in deinem Vorrat? Das würde mich mal interessieren. Sind das eher wenige, die du immer wieder rauchst, oder hast du eine riesige Tabakbar, aus der du immer wieder auswählst?
Hätten wir dieses Gespräch vor ungefähr 5 Jahren geführt, dann hätte ich sagen können, ich habe etwa 90 bis 100 Tabak offen. Und da bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich irgendwann gedacht habe, dass das die Grenze zum Kranksein überschreitet. Das ist jetzt vielleicht, ja, es ist vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich habe irgendwann begonnen, mich mit diesen Mengen und Massen nicht mehr wirklich wohlzufühlen. Und es ist, wie ich eben schon sagte, über die Jahre hinaus entwickelt sich ja ein Geschmack. Du bekommst also eine bestimmte Richtung, die dir immer wieder zusagt. Und dann hat man da alles Mögliche probiert. Und dann habe ich festgestellt, eigentlich komme ich früher oder später immer wieder zu den gleichen Tabaken zurück. Und habe da angefangen, wirklich abzubauen. Mein aktueller Bestand ist lächerlich gering. Ich habe im Moment vielleicht 20 Tabake offen. Und lagern tue ich gar nicht. Ich bin also keiner dieser Seller-Typen, wie die Amerikaner, die ja viel haben.
Ja,
Ich
genau.
weiß, dass es sehr viele Leute gibt. Ich habe mich mit einem Amerikaner unterhalten, der hat 70 Kilogramm Tabak eingelagert. Und dann denke ich mir, A, könnte ich mir das gar nicht leisten. Und B, es tut nicht jedem Tabak gut, wenn er über eine unglaublich lange Zeit gelagert wird. Man schafft da nicht unbedingt Schätze. Man kann auch nicht jeden Wein ewig lagern.
Ja.
Dann könnte ich also nur bestimmte Sorten einlagern, von denen ich weiß, die werden wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Aber nee, das habe ich nicht mehr angefangen. Ich muss da dazu sagen, meine Frau ist ja auch Pfeifenraucherin. Und wir teilen uns also einen Tabakschrank und jetzt nach dem Umzug haben wir gesagt, gut, für jeden ein Fach, dann ist aber Ende im Gelände. Und dabei wird es bleiben. Und da ich mich mittlerweile seit einigen Jahren schon entschlossen habe, nur noch lokal zu rauchen, weil es mir halt am besten schmeckt, das ist also auf gut Deutsch gesagt, ich habe eigentlich nur Tabake von DTM, von HU und eben von THK, vom Tom Darasch aus Kiel hier. Da auch nur die zwei, drei Sachen, die mir wirklich am besten schmecken. Und wenn die leer sind, werden sie durch neue ergänzt. Fertig.
Ja, kann ich gerade sehr gut nachvollziehen. Ich bin jetzt gerade an einem ähnlichen Punkt. Also ich habe keine 90 offen, aber schon deutlich über 50 Tabake, weil ich natürlich jetzt auch sehr viel probiere und dann immer überlege, über welchen Tabak spreche ich mal im Podcast. Aber ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage, dass ich verliere den Überblick. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles offen habe und habe auch das Gefühl, den Tabaken tut es wahrscheinlich auch nicht jedem gut, vor allem den Aromaten, wenn die da jetzt ewig da in ihrer Glasschale liegen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle besser werden. Ich habe
Nee.
mich auch entschlossen, so ein bisschen zurückzufahren und jetzt erstmal ein paar Tabaker aufzurauchen und dann mal den Ball ein bisschen flach zu halten.
Ja, es ist immer eine Frage, wie weit verlässt man die Komfortzone? Wenn ich da sitze, ich kenne Leute, die sitzen jeden Tag vorm Schrank und sagen, Yippie, ich habe 150 Tabak, aus denen ich wählen kann. Wenn demjenigen das ein gutes Gefühl gibt und Spaß macht, dann ist das okay. Aber ich habe halt bei mir festgestellt, ich habe mich selbst mit der Situation nicht mehr wirklich wohlgefühlt. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich auch Blödsinn. Du hast immer eine Handvoll Tabak, die du gerne rauchst. Dann konzentriere dich halt auf die. Gut, ich habe jetzt, ich glaube, von Picones habe ich zurzeit 300 Gramm hier liegen. Weil ich dann, wenn ich bestelle ich einmal richtig. Aber jetzt nicht in dieser Bandbreite, dass ich Dutzende verschiedener Tabake aufhabe. Das möchte ich auch nicht mehr. Das hat mich irgendwo belastet und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und so klappt es jetzt ganz gut, denke ich.
Aber das ist auch ein Punkt, in dem ich mit dir sehr übereinstimme, nämlich in der Hinsicht, dass ich sage, alles, was den Genuss beim Pfeifrauchen verstärkt, verbessert, vergrößert, ist in Ordnung. Ja,
Ja.
wenn jemand da Spaß dran hat, genau wie du sagst, dann ist das der richtige Weg. Alles, was das Pfeifrauchen zu einem größeren Genuss macht, ist für denjenigen, für den das gilt, der richtige Weg.
Ja, deswegen gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Es sind so viele Bücher geschrieben worden, von Hochrhein über, ach was weiß ich, ist jetzt auch egal, wo immer wieder erklärt wird, wie man Pfeife raucht. Und ich kann nur jedem, der mich fragt, der mich anruft oder schreibt, immer wieder sagen, den richtigen Weg wird es nie geben. Der ist immer individuell. Wenn jetzt jemand unbedingt meint, er müsste während seiner Füllung die Asche abschütten, dann muss ich sagen, ich tät's es nicht. Aber wenn es dir besser passt, dann mach das. Ganz kleines Beispiel, ich habe immer gedacht, weil ich die Pfeife nie zwischen den Zähnen gehalten habe und es auch heute noch nicht tue, ich muss sie also weglegen, wenn ich arbeite. Und dann geht mir die Pfeife natürlich öfter aus. Dann habe ich am Anfang immer gedacht, das ist der falsche Weg. Man muss doch so eine Pfeife durchrauchen. Und dann war ich in der Werkstatt von Jest Czonowicz, einer der wirklich größten Pfeifenmacher unserer Zeit. Und er hat mir erzählt, ja, ich stecke morgens die Pfeife an, dann mache ich 5 Züge, dann arbeite ich eine halbe Stunde, dann setze ich mich wieder 10 Minuten mit der Pfeife hin, dann lege ich die wieder weg, arbeite ich wieder eine Stunde. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, Donnerwetter, der macht das ja genauso wie du. Dann kann es ja so verkehrt nicht sein. Und habe nach und nach dann begriffen, dass es diesen einen Weg auch gar nicht gibt. Jeder muss schauen, dass er mit dem, so wie er es handhabt, glücklich ist. Und dann ist das großer Käse, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, du, das machst du falsch. Nein, das macht er nicht. Es sei denn, man sieht jetzt wirklich, da macht er grob was falsch, weil er gerade anfängt. Dann kann man ihm sagen, du, es ist besser, wenn du es so und so machst, dann schmeckt es auch besser. Aber jetzt jemand, der schon ein bisschen längere Zeit Pfeife raucht, in seiner Art, dann zu korrigieren, das ist vollkommen sinnlos.
Genau, und es ist auf der anderen Seite aber auch gut, Leute zu ermutigen, ihren Weg zu finden und den auch für den richtigen zu anzuerkennen.
Das gilt fürs ganze Leben.
Genau, das gilt nicht nur fürs Pfeiferauchen, das gilt für fast alles, dass heutzutage viel zu sehr alles nach Normen passiert und dass die wenigsten Menschen noch den Mut haben, so nach Frank Sinatra, I did it my way, ja, also den
Ganz
eigenen
genau.
Weg zu gehen und den zu finden.
Ganz genau. Dazu gehört ein bisschen Mut, dazu gehört ein bisschen Selbstbewusstsein. Und dazu gehört vor allen Dingen Dinge auszuprobieren. Wenn sie nicht funktionieren, dann wird das derjenige schon merken. Da muss man ihm nicht von außen irgendwelche Richtlinien vorgeben.
Genau. Und du hast eben Bücher angesprochen. Als ich neulich mit Christian Probst hier diesen Podcast gemacht habe, da haben wir über ein Buch beziehungsweise über einen Buchtitel geredet, über den der Christian sich so ein bisschen echauffiert hat und wo er so mir praktisch mitgegeben hat, dass es ihn interessieren würde, was verschiedene Leute dazu sagen würden zu diesem Titel. Und mich interessiert es letztlich auch vor allem, was du dazu sagst. Und jetzt habe ich schon sehr viele Leute gefragt und ich habe gedacht, dich frage ich heute nochmal und dann lasse ich die Frage auch mal ruhen, weil jetzt haben wir schon viel drüber geredet, aber deine Meinung würde mich noch interessieren. Es gibt ja ein Buch, das heißt Die Kunst des Pfeiferauchens. Ja, und inwiefern würdest du sagen, Pfeife rauchen ist eine Kunst? Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
0%. Pfeife rauchen ist ja nicht, wir müssen es mal anders sehen. Wir sehen ja immer nur uns. Das heißt also jetzt Truppe, die bei Facebook unterwegs ist oder bei Instagram unterwegs ist, die sich trifft, zu Pfeifen treffen etc., die Pfeife zelebrieren. Wir sind aber nur eine ganz, ganz, ganz verschwindend geringe Minderheit. Die meisten Leute gehen seit 30 Jahren zum selben Pfeifenhändler, kaufen sich alle 5 Jahre eine neue Pfeife und rauchen seit 30 Jahren den gleichen Tabak. Das ist normalerweise Pfeife rauchen. Und wir haben das stilisiert, hochstilisiert und es wird immer mehr übertrieben, auch was die Fähigkeit angeht, eine Pfeife überhaupt rauchen zu dürfen oder zu können. Es wird mir viel zu sehr überhöht. Es wird als eine Kunstform des hohen Genusses betrachtet. Das ist alles Blödsinn. Pfeife rauchen war, selbst als ich noch ein Steppke war, 10 Jahre alt, da war die Pfeife nicht in aller Munde, aber in vieler Munde. Die wurde einfach geraucht. Die wurde gestopft, geraucht, danach geputzt, wenn es gut lief und fertig. Und das zu erlernen, wie man einen Tabak einigermaßen vernünftig in den Kopf bringt Und ihn dann anzuzünden und zu rauchen, ist in erster Linie eine Frage der Technik. Und die muss man sich irgendwie aneignen. Mit Kunst hat das überhaupt nichts zu tun. Und
Ja.
ich kenne dieses Buch. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo das von einer sehr elitären Truppe maßlos überhöht wurde. Da wurde auch so ein bisschen Anspruch mit reingeheimnisst, weißt du. Da musste man schon Akademiker sein, überhaupt in die Nähe einer Pfeife gehen zu dürfen. Und das ist was, was mich von Anfang an, als ich die Videos begonnen habe, was auf meiner Fahne stand, wo ich gesagt habe, das ist, ihr müsst die Pfeife wieder herunterholen von diesem Sockel, sonst werdet ihr bald keine Pfeifenraucher mehr haben. Wenn ich schon jemandem, der anfangen möchte, sagen soll, jo, da musst du aber erst mal 10 Stunden Theorie bei mir und dann erkläre ich dir vorsichtig. Nein, einfach ausprobieren, Pfeife nehmen, stopfen, wenn man nicht weiterkommt, fragen. Und es dauert nicht allzu lange, dann klickt's ein und dann läuft's. Das ist halt nichts mit Kunst zu tun.
Sehe ich ganz genauso. Ist genau meine Meinung. Es ist einfach ein Genuss und man sammelt natürlich beim Pfeifrauchen etwas Erfahrung, sodass man diesen Genuss noch maximieren kann. Aber mit Kunst hat es nichts zu tun, weil Kunst impliziert ja, dass man ein besonderes Talent dafür braucht. Das finde ich so das Hauptkriterium. Und das
Ja,
braucht man zum Pfeifrauchen nicht.
das ist so, als wenn du sagen würdest, Radfahren ist eine Kunst. Das ist es
Ja.
auch nicht. Wenn man es gelernt hat, man, ja gut, schon. Also ich lache mich immer kaputt. Ich weiß, dass ich tue jetzt vielen Unrecht. Ich lache mich immer kaputt, wenn ich diese Weltmeisterschaften im Pfeife langsam rauchen sehe. Ich habe das mal live, ja, ich habe das mal live
Ich kenne
gesehen.
es ja.
Du und das mit nur 2 Streichhölzern, das ist dann wirklich Kunst. Aber das hat auch mit Genuss nichts mehr zu tun. Das ist
Genau.
Hochleistungssport für diese
Das ist
Leute.
einfach Wettbewerb, ja.
Ansonsten lass uns die Pfeife wieder grounden, wieder erden, wirklich da halten, wo sie ist. Es ist ein Genussmittel, so wie es für viele Leute eine gute Zigarre ist oder ein schönes Glas Wein oder Bier. Es ist auch ein Genussmittel, was keine Kunst erfordert, um es zu genießen.
Es gibt ja auch Wettbewerbe zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, beim Schnupftabak, ne? Da ist ja der Wettbewerb irgendwie möglichst viel Tabak in beide Nasenlöcher also die Nasenlöcher möglichst auszutamponieren, ja? Also man sollte vielleicht noch so Instrumente von einem Hals-Nasen-Ohrenarzt dazulegen, dann wird es vielleicht noch, habe ich mir schon mal gedacht, dann kriegt man noch mehr rein. Aber das ist doch, das ist ja Blödsinn. Also das hat ja mit Genuss nun auch überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur furchtbar, die ganze
Ja,
Nase so
aber
voll zu haben.
wir sind aber so. Wir müssen
Ja.
manche Dinge wirklich. Also ich habe das einmal live in Berlin miterlebt, das Essen der schärfsten Currywurst der Welt. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, entschuldige mal, wenn die so scharf ist, dann schmeckt man doch nichts mehr, oder?
Es tut
Was hat
einfach
das
nur
denn jetzt
weh.
noch mit dem Game? Was hat das mit dem Genuss einer Wurst noch zu? Aber so sind wir Menschen. Wir müssen immer irgendwo, muss immer das Spitze nochmal überspitzt werden.
Ja, das ist so der zugrunde liegende menschliche Narzissmus, der uns allen innewohnt. Da können wir uns nicht so richtig dagegen wehren, aber.
Ja, ob der allen inne wohnt, weiß ich nicht. Also es sind schon auch viele Leute, die stehen dann Kopfschütteln daneben. Das beruhigt mich immer, weil ich
Ja.
selber dann auch da stehe und Kopfschüttle. Aber es gibt halt auch Freaks, die dir sagen, boah, ich hab da Spaß dran. Ja, dann sollen
Ja.
sie halt machen.
Genau, ja. Ich denke, dass er vielleicht allen innewohnt, aber dass es bei verschiedenen Menschen unterschiedlich gut gelingt, sich davon zu lösen.
Ja, so könnte man es ausdrücken, ja.
Ich würde noch, du hast ja eben noch den Ralph Burley Cup erwähnt. Den habe ich übrigens auch hier im Regal stehen und genieße ihn sehr. Und
Das freut mich.
hast du Lust, ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von diesem Tabak zu erzählen? Das wäre doch interessant.
Ja, das war eigentlich eine ganz lustige Sache und vor allen Dingen, sie entspricht nicht mehr der Aktualität. Ich habe in meinem Beruf und in den Jahren danach am Tag etwa 5 bis 7 Liter Kaffee getrunken. Und zwar nicht gerade schwachen Kaffee. Und irgendwann sprach ich mal mit Tom darüber und er sagte, hast du nicht mal Lust irgendwie für dich in Tabak? Und dann habe ich gesagt, du Tom, Burley fände ich mal ganz schön, ist mal was anders. Und ja,
Ganz
wenn was
kurz,
zu mir, ja.
hast du gesagt 5 bis 7 Liter
Liter,
Kaffee?
Liter,
Nicht
Liter Kaffee am
Tassen,
Tag.
Liter?
Nein, Liter am Tag, ja. Das war dann ganz
Okay.
normal.
Okay,
Und
gut, Entschuldigung.
mein Arzt hat sich immer nur gewundert, dass jemand sowas verkraftet, aber mir ging es gut damit. Naja, dann habe er gesagt, ja, es soll denn eine Aromatisierung rein. Und dann habe ich hier gesessen, überlegt. Und dann habe ich den Tom angerufen und habe gesagt, du, diese Nussigkeit von Pearly, und meinst du, das geht mit Kaffee? Dann hat Tom gesagt, ja, können wir mal schauen. Und dann hat er wirklich angefangen, wie so ein Daniel Düsentrieb, da alles zusammenzubauen und auseinanderzunehmen. Also wir haben, ich habe das, glaube ich, vorgestern schon mal geschrieben, wir haben 35 Proben gebraucht. Entweder er war zu süß, es war zu viel Kaffee, es war zu wenig Kaffee, es war dies, es war das. Und der Mann hat mir schon richtig leid getan. Aber Tom ist ein Typ, den fordert sowas heraus. Der ist dann auch mit dabei. Und dann hat er mir irgendwann eine Probe geschickt, gesagt, und jetzt müsste es aber sein. Und dann habe ich hier gesessen, dann hat meine Frau mich angeguckt, gesagt, du grinst, er passt. Ich sage, ja, probier den, der passt. Und Anja mag diesen Tabak bis heute nicht. Das ist nichts für sie. Und ich habe dann zu Tom gesagt, das ist es. Ja, so sollten wir es machen. Und im Anfang ging gar nichts und ich habe mich riesig gefreut. Es ist, glaube ich, in den letzten 2 Jahren der Fall schon, dass Ralfs Börle Cup einer der gefragtesten Tabaker beim Tom überhaupt ist. Das
Ja.
jetzt nicht, weil da jetzt Ralfs Börle Cup draufsteht, sondern einfach, weil ich da mal hautnah dabei sein durfte, wie schwierig es sein kann, einen Tabak auf den Punkt zu bringen. Und wie sehr man sich darüber freuen kann, dass andere daran gefallen haben, wenn es denn geklappt hat.
Ja, ich finde ja die Aromatisierung sehr angenehm, weil sie überhaupt nicht dominiert. Also im
Das war das
Vordergrund,
Schwierige.
ja, im Vordergrund steht ganz klar einfach nur guter Birdie-Tabak. Und also ich hatte immer so ein bisschen schokoladig ist der auch, aber das kann natürlich auch der Tabak selbst sein, der so ein bisschen schokoladig
Ja,
schmeckt, ne?
hat der Burley an sich.
Ja.
Jetzt ist beim Tom so, ich kann nicht für andere sprechen, beim Tom weiß ich das. Tom sucht seine Rohtabake sehr, sehr gezielt aus, weil bei Tom gehört auch immer eine gewisse Nachhaltigkeit dazu. Er kauft auch möglichst von Leuten, wo er ungefähr sehen kann, wie man da im Anbau und in der Lagerung und im Großhandel mit umgeht. Also er hat auch so ein bisschen Anspruch für sich. Und da hatte er damals einen Burley durch Zufall bekommen und hat gesagt, den kriege ich aber nicht wieder und wir versuchen es mal. Das war es aber nicht. Und der nächste Burley, der dann kam, der war es. Und zum Glück kann er den jetzt auch dauerhaft beziehen. Wir hätten natürlich auch Pech haben können, dass der nach einem halben Jahr wieder weg ist. Dann hätten wir wieder da gestanden.
Ja.
Aber aktuell geht's. Er ist zufrieden mit dem Tabak, wo er ihn kauft und von wem er ihn kauft. Und also, mir macht er selber auch immer noch Spaß. Ich habe ja eben schon gesagt, nicht zu jeder Tageszeit. Es ist nie, also abends ist er mir zu leicht. Ich muss abends kräftigere Brummer haben. Aber morgens zum Beispiel rauche ich den immer noch sehr, sehr gerne. Auch wenn ich mittlerweile, deswegen die Aktualität, mittlerweile keinen Kaffee mehr trinke, weil ich ihn nicht mehr vertrage. Ich bin
Ach
vor
ja.
ungefähr 2 Jahren auf schwarzen Tee umgestiegen. Aber wie es dann für mich sein muss, auf die stärkste Variante schwarzer Tee, die hier zu haben ist. Und davon sind es inzwischen wieder 5 Liter am Tag. Also ich habe mich da nicht viel geändert.
Also kann man auf keinen Fall sagen, dass du zu wenig trinkst.
Nein,
Das steht schon
das
mal
kann hier,
fest.
glaube ich, keiner sagen. Nein.
Ja, welchen schwarzen Tee trinkst du denn? Was meinst du denn mit dem stärksten? Assam oder?
Nee, das ist Mevlana. Ich saß ja hier, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Tee. Und wir haben einen lieben Freund, und der ist Kurde. Und der kennt sich mit Tee gut aus. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sage, du, ich kann keinen Kaffee mehr vertragen. Und da kam sofort von ihm, dann gehst du jetzt runter zum Türken und dann kaufst du dir Mevlana. Und bin ich da runter, den hatte der auch zufällig, habe den dann so Pi mal Daumen aufgegossen, wie ich gemeint habe, fand den auch toll. Besagter Freund kam dann 3 Abende später zu mir und wollte den Tee probieren und ist bald rückwärts umgefallen. Er sagt, du tust da viel zu viel rein, der ist doch viel zu stark. Naja, aber ich mag ihn so. Und seitdem trinke ich ihn so und er bekommt mir eigentlich gut. Also meine angeschlagene Pumpe macht es jedenfalls nichts aus.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch Untersuchungen dazu, dass Koffein dem Herzen überhaupt kein bisschen schadet. Im Gegenteil, es gibt sogar Untersuchungsbefunde, die zeigen, dass Kaffee und Tee sowieso das Leben sogar verlängern kann. Jetzt ist es nochmal ein Unterschied, welchen Kaffee man trinkt. Also das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Der Filterkaffee ist mit Abstand der gesündeste. weil die kleinen Kaffeepartikel dann komplett zurückgehalten werden und kein Kaffeemehl mehr drin ist. Und wenn es Schadstoffe gibt, das ist aber nicht das Koffein, sondern das sind andere Stoffe, dann sind die in diesem Pulver und in den Rückständen drin. Also Kaffee aus der French Press zum Beispiel oder dieser türkische Mokka oder griechische Mokka, der so auf der Herdplatte direkt gekocht wird, wo man das Pulver noch fast mittrinkt, die sind am wenigsten gesundheitsförderlich und eventuell sogar etwas schädlich. Aber Filterkaffee ist überhaupt völlig unbedenklich. Tee sowieso. Also Tee hat so viele gesundheitliche Vorteile, kann man eigentlich gar nicht genug von trinken. Tee kann man immer trinken.
Fällt dir was auf? Wir
Ja.
unterhalten uns über die Gesundheitsaspekte bei Kaffee und Tee und wir sind beide Raucher, was angeht. Vielleicht sollten wir dieses Thema jetzt beenden.
Stimmt, ja, das passt nicht so ganz zusammen. Ja.
Nicht so wirklich, nein.
Auf der einen Seite kann man ja an der anderen Stelle was wieder gut machen, was auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen was kostet an Risiken. Das kann man ja alles wieder ausgleichen. Aber da
Ja.
wäre ich wäre sehr gespannt auf diesen Tee. Also wenn du mir da mal einen Link zuschicken könntest, dann
Ja, kein
wäre
Problem.
ich. Und wenn du gern Tee trinkst, möchte ich dir auch noch einen empfehlen. Also es ist mein absoluter Lieblingstee. Das ist ein
Warte.
chinesischer Steintee, also ein Oolong, der geröstet ist. Und der heißt Milanxiang Danzong.
Ja,
Das
das schickt mir mal
ist,
per WhatsApp oder
genau,
per Pepe. Das kann
das
doch
wird,
kein Mensch aufschreiben, Mensch. Ey,
genau,
doch,
Mi,
doch, ich wüsste, der Jürgen Kranich, der könnte das, aber ich kann
ja,
das nicht.
das wird ein bisschen anders geschrieben, also Milanxian Danzong, und ich schreibe es dir gern mal. Und das ist ein Tee, der überhaupt nicht aromatisiert ist, aber der eine ganz kräftige Mangonote hat. Und das ist einfach,
Aha.
finde ich, ganz toll. Ich
Gut,
bin ja generell
probieren
so
wir
ein.
nichts. Ich bin jetzt nicht, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht jetzt dieser Teefuchs. Deswegen sagte ich gerade Jürgen Kranich, der begeistert mich immer wieder mit seinen Teebeschreibungen. Ich habe mich jetzt wirklich auf dieses Kraut hier eingeschossen. Du, ich könnte dir nicht einmal sagen, genau wo der herkommt und wer den anbaut. Und es schmeckt mir einfach und deswegen trinke ich ihn. Aber ich bin für Experimente immer offen. Ja, schick mir ruhig mal
Schön.
den Namen. Ich gucke mal, ob ich den kriegen kann.
Wir tauschen mal aus. Ja, es war auch
Ja.
tatsächlich, ich hatte gedacht, wenn wir heute uns unterhalten, dann werden wir wahrscheinlich sehr, na klar, ganz viel über Pfeife reden, aber mich hatte schon auch so interessiert, was dich sonst noch so umtreibt und was dich sonst so interessiert. Und du hast ja schon ein bisschen was erzählt im Laufe der Folge, so über jetzt über Tee und davor über das Poetry Slam Schreiben. Gibt es denn noch andere Interessen und Hobbys, die du hast, von denen wir vielleicht noch nichts wissen?
Also Hobbys habe ich in meinem Leben nie gehabt. Ich bin, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen extrem. Es gibt von klein auf, gibt es drei Dinge, die mich mein Leben lang begleitet haben. Man sagt zwar so Zwillingsgeborene wie mir immer nach, sie seien sehr sprunghaft, in dem Fall aber nicht. Also ich habe schon als 10-Jähriger lieber mit Motorrädern als mit Autos gespielt, also so Spielzeuggeschichten. Und ich hatte früh eine sehr, sehr gute, ja, was soll ich sagen, gutes Gefühl zur Pfeife, weil es bei meinem Vater halt Pfeife hieß, er hat Zeit, also auch für mich, das prägt ja. Und Uhren haben mich immer fasziniert. Ich habe von meinem Großvater auch regelmäßig seine Uhren geputzt und ich war da immer begeistert von. Und ich rauche immer noch Pfeife. Ich bin 38 Jahre lang Motorrad gefahren und bin nach wie vor ein großer Freund von Uhren. Aber alles drei sind keine Hobbys. Das ist genau wie die Pfeife auch. Das ist für mich ein notwendiger Lebensbestandteil. Das findet bei mir automatisch statt. Es ist von morgens bis abends Teil meines Lebens. Ich denke, ein Hobby ist etwas, womit man freie Zeit sinnvoll und schön verbringt. Aber diese Dinge waren mir immer Leidenschaften. Das sind sie bis heute geblieben. Und das ist, glaube ich, eine deutliche Übersteigerung zum Hobby. Ich könnte mir ein Leben ohne diese drei Sachen eigentlich nicht vorstellen.
Ah ja, Motorradfahren, das haben wir auch gemeinsam. Ich fahre ja auch gern Motorrad.
Ja, ich darf es nicht mehr. Ich habe jetzt aufgehört.
Okay.
Das heißt, nein, das ist nicht wahr. Ich durfte schon noch. Aber ich habe mir Zeit meines Lebens geschworen. Wie gesagt, 38 Jahre, es sind rund 400.000 Kilometer mit dem Motorrad geworden. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal nicht mehr hundertprozentig körperlich so fit bin, dass ich es auch wirklich beherrsche, dann höre ich auf. Und da ich beide Daumensattelgelenke zerstört habe, ich also die Daumen nur sehr eingeschränkt benutzen kann, muss ich dir nicht sagen, ist auf dem Motorrad nicht gerade gut. Und
Nee.
deswegen habe ich gesagt, gut, ich habe mich vor ich glaube, 5 Jahre ist jetzt her, schweren Herzens getrennt. Ich vermisse es jeden Tag, bin also auch immer noch ein großer Freund. Aber das musste ich halt aufgeben. Aber ich weiß, die Pfeife wird mir also nie jemand nehmen. Höchstens die, die mich hier mit den Füßen voran raustragen, aber vorher nicht.
Okay, aber 38 Jahre Motorrad gefahren und keinen schlimmen Unfall gehabt.
Nicht mal einen kleinen, nein.
Ja, das ist ja auch mal schön zu hören. Also es wird ja heutzutage oft so dargestellt, dass man als Motorradfahrer auf jeden Fall irgendwann einen schlimmen Unfall hat. Und ich denke, das kann man auch mal sagen, wenn man umsichtig und vorausschauend und defensiv fährt, ist das gar nicht unbedingt nötig. Also man kann auch sehr gut unfallfrei Motorrad fahren.
Solange du es als Fahrzeug und nicht als Waffe betrachtest, denn ich kriege jedes Mal einen Schock, wenn ich diese Superhelden-Videos zum Beispiel bei Instagram sehe, dann habe ich also eine Gänsehaut, da kannst du Sachen dran aufhängen.
Furchtbar.
Und solange du begreifst, dass du für andere mitgucken und mitdenken musst, solange geht's gut. Und solange man nicht schneller fährt, als der Schutzengel fliegen kann.
Genau, ja. Und für andere mitdenken, ganz wichtig. Immer davon ausgehen, dass einen nicht jeder sofort sieht und reagiert, sondern
Ja,
immer
so sieht's aus.
Vorkehrungen treffen. Genau.
So sieht's aus.
Ralf, das war eine wunderbare Unterhaltung mit dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das sehr
Ja,
genossen,
mir
aber
auch.
ich möchte dir aber noch die Gelegenheit geben, von dir aus vielleicht was zu sagen oder auch mir eine Frage zu stellen, wenn du das möchtest. Deswegen würde ich einfach nochmal an dich übergeben, für den Fall, dass das so ist.
Ja, vielleicht noch mal, wir haben es ja eben schon mal aufgegriffen. Nochmal an die Leute, die jetzt gerade vielleicht anfangen oder interessiert sind, anzufangen mit dem Pfeiferauchen. Nicht nach dem zu richten, was andere Leute darüber mal erzählt haben, wie etwas funktionieren muss und dass man um Gottes Willen darauf achtet, dass man auch alle diese Gesetzmäßigkeiten einhält. Mir fällt das sehr oft auf, wenn mir Leute schreiben, die dann Probleme haben mit dem Pfeiferauchen. Diese zum Beispiel wird die Pfeife zu heiß. Und ich dann immer zurückfrage, ja, warum legst du sie zwischendurch nicht einfach mal weg? Und so, ja, aber dann geht die doch aus und das darf die nicht und das soll die nicht. Also wir hatten dieses Gesprächsthema eben schon mal. Ich möchte den Leuten sagen, schaut zu, dass ihr es technisch einigermaßen hinbekommt. Das schafft man am besten, indem man ausprobiert. Werdet nicht ungeduldig. Es dauert seine Zeit, bis es wirklich wie alles andere auch, was man erlernen muss, richtig gut funktioniert. Und sucht euch euren eigenen Weg, denn euer eigener Weg ist der einzige, der richtig ist.
Schönes Schlusswort. Finde ich klasse. Kann ich 100% zustimmen. Stehe ich absolut dahinter. Ralf, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Restsonntag und einen wunderschönen
Danke.
Abend. Und meinen
Gleichfalls.
Hörern, Dankeschön.
Es
Und
war schön,
meine,
bei euch dabei zu sein.
ja, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, für mich ist ein bisschen ein Traum wahr geworden. Also allein mal mit dir zu reden war schon schön und das dann auch gleich noch als Gast in meinem Podcast ganz, ganz toll. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Schön. Und an euch da draußen, wie immer, ich wünsche euch alles, was ihr euch auch für euch selbst wünscht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.